ARD.
Der Hund von Baskerville. Ein Kriminalhörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle von Michael Hartwig mit Peter Passetti, Gisela Uhlen, Joachim Wichmann, Martin Benrath, Hans-Ernst Jäger, Erik Schumann und Kurt Meisel. Musik Herbert Jatschik.
Na, Watson, schon gefrühstückt?
Ja, danke.
Von seinen durchwachten Nächten abgesehen, gilt Mr. Sherlock Holmes als Langschläfer. Heute jedoch sitzt er schon frühzeitig an unserem Frühstückstisch in der Baker Street Nummer 221b, während ich auf dem Kaminvorleger stehe, mit einem Spazierstock in der Hand, den ein Herr, der uns gestern Abend besuchen wollte, vergessen hatte. Das ist übrigens ein prachtvolles Exemplar mit einem dicken Knauf und direkt darunter ein fast 3 Zentimeter breiter Silberbeschlag.
Na, mein lieber Watson, was hältst du davon?
Nun, da steht eingraviert: Für Dr. James Mortimer von seinen Freunden im CCS 1884.
Ja, 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 aber da wir den Herrn unglücklicherweise verpasst haben und den Zweck seines Besuches nicht kennen, gewinnt dieses zufällige Andenken an Bedeutung. Komm, setz dich zu mir. Lass mich hören, wie du dir den Mann anhand seines Stockes vorstellst, Watson.
Ich will es versuchen, also, Holmes. Ja, ich stelle mir einen älteren, gesetzten, etwas altmodischen Arzt vor, offenbar sehr beliebt, wie ich aus diesem Geschenk seiner Freunde schließe.
Sehr gut, Watson. Und weiter?
Ja, die Eingravierung Freunde im CCS hat wohl irgendetwas mit einem Segel- oder Sportclub zu tun.
Watson, du übertriffst dich selbst.
Also?
Aber dein Segelclub, nein, also nein, Watson. Ein Geschenk an einen Doktor stammt doch eher von einem Spital. CCS, ne? Charing Cross, Spital.
Ach so, ja, natürlich, ja, du könntest recht haben.
Ja, und bei welcher Gelegenheit würde man ihm vermutlich ein derartiges Geschenk machen? Wahrscheinlich doch an dem Tag, an dem Dr. Mortimer sich von seiner Arbeit im Spital in eine Privatpraxis zurückgezogen hat.
Moment, doch, stimmt.
Ja, na siehst du. Und zum Stab des Krankenhauses kann er nicht gut gehört haben, denn eine derartige Stellung haben nur Leute inne, die in London wohl etabliert sind. Und die begeben sich nicht aufs Land. Was war er also? Na, bestenfalls eine Art Assistent. Das Jahr 1884 liegt 5 Jahre zurück. Dein älterer, gesetzter Hausarzt löst sich also in Wohlgefallen auf, mein lieber Watson, und hervortritt ein Mann, so Anfang 30, liebenswürdig, ohne Ehrgeiz und Besitzer eines Hundes.
Ja, und der Hund?
Und der Hund hatte offenbar die Angewohnheit, den Spazierstock hinter seinem Herrn herzutragen. Ja. Und da es ein schwerer Stock ist, hielt der Hund ihn fest in der Mitte. Na bitte, na schau her, ja. Da sieht man ja ganz deutlich den Abdruck des Gebisses.
Tatsächlich, ja.
Der Abstand der Zähne deutet auf einen breiten Kiefer hin. Meiner Ansicht nach könnte es ein... Moment. Ja, Watson. Es ist ein langhaariger Spaniel.
Woher willst du das wissen?
Weil der Hund gerade vor der Haustüre unten angebunden wird und sein Herr sofort erscheinen wird. Na bitte, da kommt er schon. Was für ein dramatischer Augenblick, Watson, wenn man Schritte auf der Treppe hört und nicht weiß, ob sie uns Gutes oder Böses ins Leben bringen. Was will Dr. James Mortimer, der Mediziner von Sherlock Holmes, den Detektiv? Warten wir es ab. Musik.
Oh, ich bin sehr froh, ihn wiederzuhaben, Mr. Holmes. Für nichts in der Welt möchte ich diesen Spazierstock missen.
Ein Geschenk, wie ich sehe. Ja. Vom Charing Cross Spital.
Aha, Ihre Schlussfolgerungen.
Ja.
Sie interessieren mich, Mr. Holmes.
Ich komme zu Ihnen, weil ich plötzlich einem sehr ernsten Problem gegenüberstehe. Mhm. Diese handgeschriebene Chronik gab mir Sir Charles Baskerville, dessen unerwarteter tragischer Tod vor 3 Monaten in Devonshire so viel Aufsehen erregte, in Verwahrung. Mhm. Sir Charles war ein Mann von starkem Willen, scharfsinnig, praktisch und ebenso nüchtern wie ich. Dieses Dokument jedoch nahm er sehr ernst. Und er war genau auf das Ende vorbereitet, welches ihn schließlich auch ereilt hat.
Darf ich mal sehen?
Ja.
Frühes 18. Jahrhundert, wenn es keine Fälschung ist.
Woher wollen Sie das wissen?
Ein kümmerlicher Experte, der das Alter einer Chronik nicht bestimmen könnte. Sie haben vielleicht meine kleine Abhandlung über dieses Thema gelesen?
Ja, doch.
So. Ja, ist etwa 1730, würde ich sagen.
Nein, das genaue Datum ist 1742.
Oh.
Es betrifft eine gewisse Legende, in der ein Hund vorkommt und die mit der Familie Baskerville eng verknüpft ist. Hm. Wenn Sie erlauben, möchte ich sie Ihnen vorlesen.
Ja, bitte, Dr. Mortimer.
Ja. Zur Zeit der großen Revolution war Besitzer des Ritterguts Baskerville ein Mann namens Hugo, ein äußerst unbeherrschter und gottloser Mensch. Eines Tages verliebte er sich in die Tochter eines Pächters, der ein Stück Land in der Nähe der Baskerville-Güter bewirtschaftete. Das Mädchen jedoch wollte nichts von ihm wissen, denn es fürchtete seinen bösen Ruf. So kam es, dass sich dieser Hugo mit 5 oder 6 seiner Kumpane auf den Hof stahl und sie einfach entführte. In Baskerville Hall angekommen, sperrte man das Mädchen in eines der oberen Gemächer, während Baskerville und seine Freunde sich einer Zecherei hingaben, wie es ihre allabendliche Gewohnheit war. Das arme Fräulein verlor fast den Verstand bei dem Gegröle und den schrecklichen Flüchen, die von unten zu ihr heraufdrangen. Schließlich gelang es ihr, sich an dem rankenden Efeu der Südwand herunterzulassen und über das Moor heimwärts zu fliehen. Kurze Zeit darauf verließ Hugo Baskerville seine Zechkumpane und fand den Käfig leer und den hübschen Vogel entflogen. Er bekam eine Wut wie vom Teufel besessen, rannte hinunter in den Speisesaal, sprang auf den großen Tisch, dass die Flaschen und Becher nur so klirrten, und schrie, er sei bereit, Leib und Seele den Mächten des Bösen zu verschreiben, wenn es ihm nur gelänge, das Mädchen wieder einzufangen. Und seinen Knechten befahl er, seine schwarze Stute zu satteln und die Meute loszumachen. Dann gab er den Hunden ein Taschentuch des Mädchens, setzte sie auf die Fährte und jagte mit ihnen im Mondschein auf das Moor hinaus. Bald danach schwang sich die ganze Gesellschaft von 13 Männern auf die Gäule und folgte ihm. Doch plötzlich vernahmen sie ein Galoppieren quer über das Moor, und die schwarze Stute mit Schaum vor dem Maul kam mit hängenden Zügeln und leerem Sattel an ihnen vorbei. Schnell ritten sie weiter, bis sie endlich auf die Meute stießen, die winselnd über einer tiefen Grube stand. Der Mond schien hell auf die Lichtung, und in der Mitte lag das Mädchen. Tot. Aber nicht der Anblick der Leblosen war es, der den Männern die Haare zu Berge stehen ließ, noch Hugo Baskervilles neben ihr liegender Leichnam, sondern ein widerliches Ungetüm, das über ihn gebeugt die Zähne an seiner Gurgel hatte, ein großes, schwarzes Monstrum wie ein Hund, aber größer als irgendein anderer, den je ein Mensch erblickt hat. Und unmittelbar vor ihren Augen riss diese Bestie dem Baskerville die Kehle aus dem Hals und wandte dann seinen feurigen Blick und seine bluttriefenden Lefzen den Männern zu, die vor Schreck aufschrien und um ihr Leben ritten und das Moor mit ihren Angstschreien erfüllten. So lautet die Chronik vom ersten Erscheinen des Hundes von Baskerville, von dem es heißt, er werde künftig die ganze Familie mit Schrecken verfolgen. Ich habe alles niedergeschrieben, so wie es sich zugetragen hat, und ich rate euch zur Vorsicht. Überquert nie das Moor nach Anbruch der Dunkelheit,
wenn die Mächte der Finsternis dort ihr Spiel treiben. Baskerville Hall, 1742.
Großer Gott, eine unheimliche Geschichte.
Tja. Und was sagen Sie, Mr. Holmes?
Für einen Sammler von Märchen vielleicht interessant.
Ja, ich verstehe. Sie ziehen natürlich etwas weniger weit zurückliegendes vor. Erlauben Sie mir jetzt, Ihnen eine kurze Darstellung von Sir Charles Baskervilles Tod im Juni dieses Jahres zu geben.
Ja, bitte.
Ich muss vorausschicken, dass Sir Charles, obwohl er sich verhältnismäßig kurze Zeit in Baskerville Hall aufhielt, durch seine Freundlichkeit und Großzügigkeit den Respekt der ganzen Gegend gewonnen hatte. Er war kinderlos und äußerte offen den Wunsch, sein Geld eines Tages der Nachbarschaft zugutekommen zu lassen.
Ein Junggeselle also?
Ein Witwer, Dr. Watson. Er war durchaus bereit, sich mit einem Butler und einer Haushälterin zu begnügen, einem Ehepaar namens Barrymore. Unglücklicherweise ließ seine Gesundheit zu wünschen übrig.
Und Sie waren sein Arzt?
Ja. Es war das Herz.
Aha.
Ja, um jedoch auf seinen Tod zu sprechen zu kommen. Er hatte die Angewohnheit, jeden Abend vor dem Schlafengehen die berühmte Eibenallee hinunter bis zur Grenze des Parks zu gehen. Am 4. Juni sagte er zu Barrymore, er wolle am nächsten Morgen nach London fahren und bat ihn, seinen Koffer zu packen, während er seinen gewohnten Spaziergang machte.
Hm?
Gegen Mitternacht fand Barrymore die Haustür immer noch offen und wurde unruhig. Er nahm eine Laterne und ging seinen Herrn suchen. Es war ein regnerischer Tag gewesen und Barrymore konnte genau die Fußspuren erkennen, wo Sir Charles eine Zeit lang stehen geblieben war. Neben einem Gatter halbwegs die Allee entlang, das zum Moor hinausführte. Ja, er war dann weitergegangen, obwohl die Spuren anders aussahen, als sei er auf Zehenspitzen gelaufen.
Ach.
Barrymore fand schließlich seinen Herrn. Aber er war tot. Ja, und er bemerkte keinerlei Zeichen von Gewalt. Lediglich das Gesicht war grauenhaft verzerrt.
Ist durchaus nicht ungewöhnlich bei Herzkranken.
Ja, ja, das war auch mein Befund. Und so wurde es auch in der Todesurkunde festgelegt. Soweit die öffentlich bekannten Tatsachen, Mr. Holmes.
Ja, und die anderen, Dr. Mortimer?
Mr. Holmes, ich prüfte alle Einzelheiten von Barrymores Bericht über Sir Charles' Tod sorgfältig nach. Er hatte behauptet, in der Nähe der Leiche seien keine Spuren zu entdecken gewesen.
Sie fanden jedoch welche?
Fußspuren?
Fußspuren.
Männliche oder weibliche?
Mr. Holmes, es waren die Fußspuren eines riesigen Hundes.
Ach, wie kommt es, dass sonst niemand die Spuren entdeckt hat?
Sie waren fast 20 Meter von der Leiche entfernt. Wenn ich die Chronik, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, nicht gekannt hätte, wären Sie mir vielleicht auch nicht aufgefallen.
Wäre ich doch dabei gewesen. Der Kiesweg, auf dem ich so viel hätte erkennen können, ist inzwischen längst vom Regen durchweicht und zertrampelt.
Es gibt Gebiete, Mr. Holmes, wo selbst der geschickteste und erfahrenste Detektiv hilflos dasteht.
Sie meinen, es handelt sich um etwas Übernatürliches?
Ja. Denn, wie ich später feststellte, hatten eine Reihe von Leuten vor dem tragischen Ereignis eine Kreatur im Moor gesehen, die diesem Baskerville-Dämon genau entsprach. Alle waren sich darüber einig, dass es sich um ein riesiges, leuchtendes, gespenstisches Biest handelte. Glauben Sie mir, die ganze Gegend lebt in Furcht und nur die Beherztesten überqueren nachts noch das Moor.
Also, verehrtester Doktor, wenn Sie an diesen Baskerville-Dämon glauben, wie kann ich Ihnen dann helfen?
Ich brauche Ihren Rat, Mr. Holmes.
Hm?
Was soll ich mit Sir Henry Baskerville tun? Dem jüngeren Bruder des Verstorbenen, der in einer Dreiviertelstunde hier am Waterloo-Bahnhof eintrifft.
Der Erbe?
Ja.
Aha.
Er war noch keine 20, als sein Vater starb. Man schickte ihn damals fort. Und so lebte er den größten Teil seines Lebens als Farmer in Kanada.
Warum soll er das Gut seiner Väter nicht übernehmen?
Ja, aber Bedenken Sie doch, Mr. Holmes, jeden Baskerville, der dort lebt, erwartet ein böses Schicksal.
Ich bin der Meinung, Sie sollten Ihren Hund nehmen, der draußen friert, eine Droschke besteigen und zum Waterloo-Bahnhof fahren, um Sir Henry Baskerville abzuholen.
Und dann?
Ich würde mich freuen, wenn Sie mich morgen früh um 10 Uhr noch einmal besuchen und Sir Henry Baskerville mitbringen würden.
Gut, das werde ich tun. Bis morgen, meine Herren.
Guten Tag, Dr. Mortimer. Du gehst aus, Watson?
Nein, ich hatte nicht die Absicht.
Doch.
So? Na ja, schön, dann gehe ich also.
Und wenn du bei Bradley vorbeikommst, würdest du ihn bitten, mir ein Pfund vom stärksten Tabak zu schicken, ja?
Ja.
Und es wäre mir lieber, Watson, wenn du deine Rückkehr bis zum Abend verschieben könntest. Dann bin ich gern bereit, mit dir unsere Eindrücke über dieses für Dr. Mortimer so ernste Problem auszutauschen.
Holmes, ich muss schon sagen...
Hast du dich erkältet, Watson?
Ach nein, nur diese verpestete Luft.
Ja, ist rauchig. Was?
Ja.
Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
Rauchig. Unerträglich ist es. Wir müssen sofort das Fenster aufmachen.
Ja.
Wenn jemand den Qualm sieht, dann denkt er, das Haus steht in Flammen.
Du warst den ganzen Tag im Club, wie ich sehe.
Woher willst du das wissen?
Deine köstliche Harmlosigkeit, mein lieber Watson, führt mich immer wieder in Versuchung, meine bescheidenen Fähigkeiten an dir zu erproben. Ein Herr geht an einem regnerischen, schmutzigen Tag aus. Abends kehrt er in tadellosem Zustand mit Hochglanz auf Hut und Schuhen zurück. Er ist also den ganzen Tag sesshaft gewesen. Andererseits hat er kaum intime Freunde. Wo wird er also gewesen sein? Im Club.
Ja, ziemlich augenfällig. Eigentlich. Ja,
die Welt ist voller augenfälliger Dinge. Sie müssen einem nur auffallen. Mein lieber Watson, Und wo glaubst du, war ich inzwischen?
Hier natürlich.
Falsch. Ich war in Devonshire.
Was? Ach so, im Geiste.
Ja, ganz recht. Mein Körper hingegen blieb hier in diesem Lehnsessel und hat in meiner Abwesenheit, so leid es mir tut, 2 große Kannen Kaffee
ausgegeben. Und eine unglaubliche Menge Tabak verkonsumiert.
Ja, schau mal her, schau mal her. Nachdem du mich verlassen hattest, ließ ich mir die Generalstabskarte dieses Teiles von Dartmoor kommen.
Ach.
Und dort hat sich mein Geist den ganzen Tag herumgetrieben. Und du, was hältst du zum Beispiel von den veränderten Fußspuren, die der Tote in der Eibenallee hinterlassen hat?
Dr. Mortimer sagte doch, dass er allem Anschein nach auf 10 Spitzen weitergegangen sei.
Auf 10 Spitzen gerannt ist er, Watson. In panischer Angst ist er davon gelaufen. Um sein Leben ist er gelaufen. Bis sein Herz versagt und der Tod vornüberfiel.
Ja, aber vor wem ist er davon gelaufen?
Ich vermute, dass die Ursache seiner Furcht über das Moor auf ihn zukam. Auf wen hat er an dem Abend gewartet, Watson? Und warum in der Eibenallee und nicht in seinem eigenen Haus?
Holmes, woher wissen wir, dass auf irgendjemand gewartet hat? Er ist doch jeden Abend dort spazieren gegangen.
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass er jeden Abend am Gatter zum Moor stehen blieb. Sicher ist, dass er das Moor mied. An jenem Abend aber wartete er dort. Ja, die Sache nimmt Gestalt an, Watson. Sie wird handgreiflich. Ach, wärst du so freundlich, mir meine Geige zu geben.
Ja, gerne.
Lieber Watson, jetzt machen wir ein wenig Musik und verschieben wir alle weiteren Gedanken, danke, über die Sache, bis wir Gelegenheit haben, Dr. Mortimer und Sir Henry Baskerville morgen früh hier zu begrüßen.
Mr. Sherlock Holmes, Dr. Watson, hier ist Sir Henry Baskerville.
Freut mich, Sie kennenzulernen, meine Herren. Ja, wie ich höre, Mr. Holmes, beschäftigen Sie sich mit allerhand Rätseln. Bitte werfen Sie einen Blick auf diesen Brief, der mich soeben im Hotel erreicht hat.
Ja. Wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, meiden Sie das Moor.
Tja.
Ja, wer wusste, dass Sie im Northumberland Hotel absteigen würden?
Das konnte niemand wissen. Ich selbst habe bei einem Freund übernachtet und Sir Henry das Northumberland Hotel erst nach seiner Ankunft empfohlen.
Ja, aber irgendjemand muss sich außerordentlich für jeden Ihrer Schritte interessieren, Sir Henry.
Sieht aus, als hätte jemand die Worte aus einer Zeitung ausgeschnitten.
Stimmt, Watson. Aus dem Leitartikel der Times.
Was? Können Sie der Botschaft noch irgendetwas anderes entnehmen, Mr. Holmes?
Ja, ein oder zwei Hinweise. Die Adresse ist, wie Sie sehen, in ungelenkten Druckbuchstaben geschrieben. Da jedoch die Times fast ausschließlich in gehobenen Kreisen gelesen wird, dürfen wir annehmen, dass der Brief von einem gebildeten Menschen zusammengestellt wurde, der ungebildet erscheinen wollte. Ah, ja, ja, die Mühe, mit der er seine Handschrift verstellt, lässt vermuten, dass Ihnen seine Handschrift bekannt ist oder bekannt werden könnte.
Also, das übertrifft alle meine Erwartungen.
Haben Sie uns sonst noch etwas zu berichten, Sir Henry? Etwas, das aus dem normalen Tagesablauf herausfällt?
Ja, also, ich will doch sehr hoffen, es gehört nicht zum normalen Tagesablauf hier in England, dass man seine Stiefel verliert.
Ach, Sie haben Ihre Stiefel verloren, Sir Henry?
Ja, ich habe sie gestern Abend beide zum Putzen vor die Türe gestellt und heute Morgen nur einen wiedergefunden. Und das Schlimmste ist, dass ich sie erst gestern gekauft und noch gar nicht getragen hatte.
Ja, warum haben Sie sie dann zum Putzen hinausgestellt, wenn sie noch völlig neu waren?
Sie waren aus gegerbtem Leder, das noch nie richtig poliert worden war, deshalb. Aha. Aber jetzt, meine Herren, wird es langsam Zeit, dass ich erfahre, worum es sich eigentlich handelt. Dr. Mortimer hat mir nur berichtet, was er Ihnen gestern erzählt hat.
Wir haben in erster Linie zu entscheiden, ob es ratsam für Sie ist, nach Baskerville Hall zu fahren, Sir Henry.
Ratsam? Ratsam oder nicht, Mr. Holmes, kein Mensch auf der Welt wird mich davon abhalten, nach Baskerville Hall zu fahren.
Ja, das ist aber nicht ungefährlich.
Also ich habe noch kaum Zeit gehabt, über die ganze Sache nachzudenken. Es ist jetzt 23:30. Ich fahre direkt in mein Hotel zurück, um mich etwas hinzulegen. Ich schlage vor, Mr. Holmes, Sie und Dr. Watson kommen gegen 2 Uhr ins Northumberland Hotel und dann sehen wir weiter.
Soll ich eine Droschke rufen lassen?
Nein, ich gehe lieber zu Fuß.
Dann begleite ich Sie, Sir Henry.
Wir sehen uns also 2, meine Herren.
Schnell, Watson. Kein Moment zu verlieren. Wir müssen ihnen nach.
Da sind Sie, Holmes. Da vorne. Gar nicht weit. Soll ich vorauslaufen und Sie zurückhalten?
Um nichts in der Welt, mein lieber Watson.
Eine Verfolgung also?
Sagen wir lieber ein kleiner Spaziergang an einem sonnigen Morgen für uns und die beiden Herren da vorne.
Weißt du was, Holmes? Ich glaube...
Watson, da drüben. Siehst du den Mann dort? Den wollen wir uns mal genau unter die Lupe nehmen.
Droschke! Schnell! Losfahren!
Verdammt!
Holmes! Zurück! Du kommst unter die Räder!
Verdammt, ich konnte ihn nicht mehr einholen.
Wer war es denn?
Keine Ahnung. Aber Sir Henry ist, seit er in London ankam, ständig beschattet worden. Wie hätte man sonst so schnell herausbekommen, dass er im Northumberland abgestiegen war? Du, wir haben es mit einem schlauen Fuchs zu tun, Watson. Schlau genug, eine Droschke zu nehmen.
Tja. Und von Sir Henry und Dr. Mortimer ist inzwischen auch nichts mehr zu sehen.
Ja, sinnlos, den beiden weiterzufolgen. Der Kerl hat sich entfernt und kehrt nicht mehr zurück.
Und was machen wir jetzt?
Wir? Wir gehen am besten auf einen Sprung in eine Bildergalerie in der Bond Street, bis es Zeit wird, im Northumberland Hotel zu erscheinen.
Ja! Ach, da sind Sie ja, Mr. Holmes. Kommen Sie herein, meine Herren. Die wollen mich hier im Hotel für dumm verkaufen.
Suchen Sie immer noch Ihren Stiefel, Sir Henry?
Ach, meine Stiefel. Gestern Nacht haben Sie mir einen braunen gestohlen und heute Morgen einen schwarzen. Und zwar direkt hier aus dem Zimmer.
Oh. Du liebe Güte.
Ich habe dem Hoteldirektor bereits gesagt, wenn die Stiefel bis zum Abend nicht wieder hier sind, dann...
Aber bitte beruhigen Sie sich doch, Sir Henry.
Das ist leicht gesagt, Mortimer, aber... Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich so aufgebracht bin über eine Bagatelle.
Sie haben allen Grund, obwohl ich zugeben muss, dass ich die Sache noch nicht verstehe. Ihr Fall ist sehr kompliziert, Sir Henry. Aber wir haben einige Fäden in der Hand und dürfen unserer Zeit nicht damit vergeuden, den Falschen nachzugehen.
So. Sehr richtig, Mr. Holmes.
Zunächst möchte ich wissen, Sir Henry, wozu Sie sich entschlossen haben.
Ich fahre nach Baskerville Hall.
Und wann?
Spätestens Ende der Woche.
Ich glaube, das ist richtig, nachdem ich weiß, dass man Ihnen in London auf Schritt und Tritt folgt.
Aber
jawohl! Dr. Mortimer, als Sie mein Haus heute Morgen verließen, wurden Sie verfolgt.
Ja, aber von wem denn?
Sagen Sie, haben Sie in Ihrer Nachbarschaft in Dartmoor einen Nachbarn oder Bekannten mit einem schwarzen Vollbart?
Nein. Ja. Oder doch, natürlich. Barrymore, der Butler von Baskerville Hall. Er trägt einen schwarzen Vollbart.
Ach, und wo ist Barrymore?
Er betreut das Haus.
War Barrymore in Sir Charles' Testament bedacht?
Er und seine Frau haben 500 Pfund geerbt.
Ach, was Sie nicht sagen. Und noch jemand?
Oh, viele kleine Beträge gingen an Einzelpersonen oder karitative Einrichtungen. Der Hauptteil fiel natürlich Sir Henry zu.
Darf ich mich erkundigen, auf was sich der Hauptteil beläuft, Sir Henry?
Ja, 740.000 Pfund.
Donnerwetter! Oh, verzeihen Sie, Sir Henry.
Ja, das ist eine Menge Geld, Dr. Watson. Niemand wusste, wie reich mein Bruder war, bis man seine Wertpapiere durchsah.
Ein hoher Einsatz. Dafür kann man sich schon auf ein gewagtes Spiel einlassen. Und verzeihen Sie die Frage, falls Ihnen etwas zustoßen sollte, wer würde dann den Besitz erben?
Männliche Erben sind nicht mehr vorhanden. In diesem Falle fiele der Grundbesitz an entfernte Verwandte.
Tja, Sir Henry, ich halte es also für ratsam, dass Sie nach Devonshire fahren. Aber eine Einschränkung möchte ich machen. Sie dürfen nicht allein fahren.
Dr. Mortimer begleitet mich.
Und Dr. Mortimer muss sich um seine Praxis kümmern. Und wenn ich mich nicht irre, ist sein Haus mehrere Kilometer von dem Ihren entfernt. Nein, Sir Henry, Sie müssen einen vertrauenswürdigen Mann mitnehmen, der ständig an Ihrer Seite bleibt.
Ah, Sie würden also selbst mitkommen, ja, Mr. Holmes?
Falls die Dinge sich zuspitzen sollten, werde ich natürlich versuchen, persönlich anwesend zu sein. Aber Sie verstehen gewiss, dass meine ausgedehnte Tätigkeit mir nicht gestattet, mich auf unbegrenzte Zeit von London zu entfernen.
Ich verstehe. Wen schlagen Sie also vor?
Ja... Vielleicht würde mein Freund Watson sich dazu bereit erklären.
Ich, Holmes?
Ja, du, Watson. Einen besseren Mann können Sie in einer so gespannten Situation gar nicht zur Seite haben.
Das ist außerordentlich freundlich von Ihnen, Dr. Watson. Wenn Sie mit mir nach Baskerville Hall kommen und mir beistehen wollen, werde ich Ihnen das nie vergessen.
Mit Vergnügen.
Oh, was sehe ich denn da?
Wo?
Ja, unter dem Schrank da. Ist das nicht ein Stiefel?
Was? Ja, Sie haben recht, ich Esel. Mein fehlender brauner Stiefel. Der erste, der verschwand.
Komm, Watson, wir müssen in die Baker Street zurück. Hoffen wir, dass alle unsere Schwierigkeiten sich so leicht überwinden lassen. Ich bin überzeugt, Watson, du wirst schon etwas in Devonshire herausfinden.
Ich werde mein Bestes tun, Holmes.
Ja, das weiß ich, mein Lieber. Ich will dich auch nicht mit meinen Theorien belasten. Du sollst mir nur so ausführlich wie möglich die Tatsachen berichten. Den Rest kannst du mir überlassen.
Ich frage mich nur, Holmes, ob es nicht vielleicht besser wäre, das Ehepaar Barrymore vor die Tür zu setzen.
Auf keinen Fall. Falls Sie unschuldig sind, wäre es eine grausame Ungerechtigkeit. Sind Sie hingegen schuldig, so geben wir damit jede Chance aus der Hand, es Ihnen nachzuweisen.
Ja, das ist natürlich wahr.
Behalte Sie jedoch auf deiner Liste der Verdächtigen. Ein Stallknecht ist übrigens auch noch da und außerdem unser Freund Dr. Mortimer, den ich allerdings für ganz und gar ehrlich halte. Ja, und dann lebt noch ein Botaniker namens Stapleton irgendwo in der Gegend mit seiner Schwester, die sehr attraktiv sein soll, Watson.
Aha.
Übrigens... Vergiss deinen Revolver nicht. Trag ihn Tag und Nacht bei dir.
Bei mir, ja.
Ja. Glaub mir, Watson, leicht fällt mir das nicht.
Was?
Dich dorthin zu schicken, ist eine scheußliche Sache, Watson. Scheußlich und gefährlich. Und je mehr ich davon erfahre, desto weniger gefällt sie mir. Mein Wort, Watson, ich werde aufatmen, wenn ich dich wieder wohlbehalten in der Baker Street zurückhabe.
Ich auch.
Ja, und schreib mir sofort.
So, mein lieber Holmes, die Fahrt verlief rasch und angenehm und ich benutzte sie, um meine beiden Begleiter näher kennenzulernen. An einer winzigen Bahnstation im freien Feld kam der Zug zum Stehen und wenige Minuten später flogen wir in Dr. Mortimers offenem Landauer über die breite Straße. Beiderseits erhob sich welliges Weideland, aber hinter der friedlichen, sonnenbeschienenen Landschaft erstreckte sich schwarz gegen den Abendhimmel das endlose Moor, nur unterbrochen von kantigen, düsteren Hügeln.
Fahr etwas langsamer, Perkins. Was gab's Neues in den letzten Tagen?
Allerhand Aufregung gab's, Sir. Einer der Zuchthäusler von Princetown ist entsprungen. Vor 3 Tagen schon. Gefunden haben sie ihn immer noch nicht. Dass es dem Bauern nicht wohl dabei ist, können Sie sich ja vorstellen.
Aber dafür haben Sie doch auch die Aussicht auf eine Belohnung.
Schon. Aber 5 Pfund ist nicht viel, wenn man riskiert, die Kehle durchgeschnitten zu bekommen.
Ist er denn gefährlich?
Selden ist es, Sir. Der Raubmörder von Notting Hill.
Selden?
Kennen Sie den Namen, Dr. Watson?
Holmes und ich haben den Fall des Längeren besprochen. So ein abscheuliches Verbrechen.
Brrr, brrr. Baskerville Hall, meine Herren.
Endlich. Willkommen, Sir Henry. Willkommen im Baskerville Hall.
Das ist Barrymore, Sir Henry.
Freut mich, Barrymore. Das ist Dr. Watson.
Guten Abend, Sir.
Sie bleiben doch zum Abendessen, Dr. Mortimer.
Wenn Sie mich entschuldigen wollen, Sir Henry, meine Frau erwartet mich. Guten Abend, Dr. Watson.
Guten Abend. Ich bringe Ihr Gepäck gleich nach oben, meine Herren. Heißes Wasser finden Sie in Ihren Zimmern. Wenn Sie mir bitte folgen wollen.
Noch eine Tasse Kaffee, Sir.
Ja, gern, Barrymore.
Ja, mein erstes Frühstück wieder zu Hause. Jetzt kann ich es ja zugeben, gestern Abend hat mich dieser alte Kasten doch ein bisschen deprimiert. Aber wahrscheinlich war nur die lange Fahrt daran schuld. Sehen Sie nur, wie die Sonne strahlt, Dr. Watson. Es ist kaum zu glauben, dass es dasselbe Haus ist.
Schon, aber ich weiß nicht...
Was ist denn? Haben Sie schlecht geschlafen?
Tja, ein bisschen unruhig, Sir Henry. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, aber haben Sie jemanden schluchzen hören heute Nacht?
Das ist merkwürdig. Ich habe mir eingebildet, ich höre etwas derartiges, aber dann dachte ich, es sei der Wind.
Ich habe es ganz deutlich gehört. Eine Frau, würde ich sagen.
Ja, dann müssen wir uns doch gleich mal erkundigen. Barrymore!
Ja, Sir?
Dr. Watson und ich haben den Eindruck... Wir hätten heute Nacht eine Frau schluchzen hören. Können Sie sich das erklären?
Wir haben nur 2 Frauen hier im Haus, Sir Henry. Das Küchenmädchen, das im anderen Flügel schläft, und meine Frau. Und dass es meine Frau nicht war, kann ich mit Sicherheit sagen, Sir.
Glaub mir, Holmes, als er das sagte, log er. Nach dem Frühstück begegnete ich nämlich zufällig Mrs. Barrymore. Ihre Augen waren rot und blickten mich aus geschwollenen Lidern an. Warum hatte sie geweint? Ob es vielleicht doch Barrymore war, den wir in der Regent Street in der Droschke gesehen haben? Der Bart könnte leicht der gleiche gewesen sein.
Sind Sie nicht Dr. Watson?
Ja, entschuldigen Sie.
Verzeihen Sie meine Anmaßung, Dr. Watson. Wir sind einfache Leute hier im Moor. Mein Name ist Stapleton und ich wohne im Merripit House. Früher war ich Lehrer in Nordengland, aber die Schule wurde geschlossen und so.
Ihre Botanisiertrommel und das Schmetterlingsnetz lassen keinen Zweifel, dass Sie auch Botaniker sind.
Unser gemeinsamer Freund Dr. Mortimer machte mich auf Sie aufmerksam, als Sie soeben an seiner Praxis vorbeikamen. Da wir den gleichen Weg haben, beschloss ich, Sie einzuholen, um mich vorzustellen. Ich hoffe... Sir Henry ist nicht zu ermüdet von seiner Reise.
Nein, durchaus nicht. Vielen Dank.
Fein. Wir fürchten alle, der neue Baronet würde nach dem tragischen Ende von Sir Charles womöglich nicht hier leben wollen. Aber ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, wie sehr der ganzen Gegend an seiner Anwesenheit gelegen ist. Sir Henry ist doch nicht etwa abergläubisch.
Ach, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Erstaunlich, wie leichtgläubig die Leute hier sind. Die meisten sind bereit zu beschwören, dass sie den teuflischen Hund im Moor mit eigenen Augen gesehen haben. Und Sir Charles hat die Legende auch sehr beschäftigt. Ich zweifle nicht daran, dass das letzten Endes seinen Tod verursacht hat.
Sie glauben also, dass Sir Charles von einem Hund verfolgt wurde und schließlich aus Angst starb?
Wissen Sie eine bessere Erklärung?
Nein, ich bin noch zu keinem Schluss gekommen.
Und Mr. Sherlock Holmes?
Wer?
Ja, wir kennen Sie, Dr. Watson. Die Berichte über den Detektiv sind längst bis hierher vorgedrungen. Ihre Anwesenheit beweist, dass Mr. Sherlock Holmes sich persönlich mit dem Fall beschäftigt. Da bin ich natürlich neugierig, seine Ansicht zu hören.
Ich fürchte, darüber kann ich Ihnen nichts sagen.
Darf ich mich erkundigen, ob er uns persönlich mit seinem Besuch beehren wird?
Er kann London im Augenblick nicht verlassen.
Sehr schade. Aber was Ihre eigenen Nachforschungen betrifft, wenn ich einen Hinweis hätte über die Richtung Ihres Verdachtes oder darüber, wie Sie in dieser Sache vorgehen wollen, wäre ich vielleicht in der Lage, Ihnen mit Rat oder Hilfe beizustehen.
Ich kann Ihnen versichern, ich bin ganz einfach zu Besuch bei meinem Freund Sir Henry und benötige keine Hilfe.
So, so. Hier zweigt auch schon der Weg durch das Moor nach Merripit House ab. Vielleicht haben Sie eine Stunde Zeit und erlauben mir, Sie meiner Schwester vorzustellen?
Gern, Mr. Stapleton.
Großartig. Viel angenehmer auf dem Gras zu gehen, nicht wahr?
Mhm.
Wie wundervoll ist doch dieses Moor. Man wird es nie leid, so ausgedehnt, wie es ist, so geheimnisvoll.
Sie kennen es wohl sehr gut.
Ich lebe erst seit 2 Jahren hier. Meine Schwester und ich kamen erst kurz, nachdem Sir Charles sich hier niederließ. Aber es macht mir Spaß, jede Ecke dieser Gegend zu erforschen. Ja, ich würde annehmen, es gibt wenige, die das Moor besser kennen als ich.
Ist das Moor denn so geheimnisvoll?
Sehen Sie die große Ebene da im Norden?
Ja, ideal für einen Galopp.
Diese Idee hat schon vielen das Leben gekostet. Haben Sie die hellgrünen Stellen bemerkt, die da immer wieder auftauchen?
Ja, sie sehen besonders fruchtbar aus.
Das, Dr. Watson, ist der große Grimpensumpf. Erst gestern sah ich eins der wilden Ponys dorthin traben. Es kam nie wieder zurück. Ich sah seinen Kopf noch eine ganze Weile aus dem Sumpfloch herausragen. Aber schließlich wurde es in die Tiefe gezogen. Selbst in der trockenen Jahreszeit kann man es kaum überqueren. Aber nach diesem regnerischen Herbst.
Was ist denn das?
Wieder hat der Grimpensumpf sein Opfer gefordert. Eine gefährliche Gegend.
Warum sollte man sich auch hineinwagen?
Sehen Sie die Hügel da drüben?
Ja.
Dort gibt es die seltensten Pflanzen und Schmetterlinge. Aber es gibt auch ein paar Pfade, die man mit äußerster Vorsicht entlang gehen kann.
Vielleicht versuche ich eines Tages auch mal mein Glück.
Um Himmels Willen, Sie haben nicht die leiseste Chance, lebendig herauszukommen.
Schon wieder? Das war doch bestimmt kein Pony.
Sümpfe machen manchmal die merkwürdigsten Geräusche, wenn der Schlamm sinkt und das Wasser steigt. Die Leute sagen, es sei der Hund von Baskerville.
Mr. Stapleton, Sie sind doch ein gebildeter Mensch. Sie werden doch solchen Unsinn nicht glauben.
Nein, aber unheimlich ist es doch. Oh, entschuldigen Sie, wo ist mein Netz? Das könnte ein Zyklopides sein. Ich muss sie fangen. Hinter diesem Exemplar bin ich schon lange her.
Schnell! Verlassen Sie das Moor.
Oh, verzeihen Sie, ich habe Sie nicht kommen sehen.
Bleiben Sie nicht. Fahren Sie auf der Stelle nach London zurück.
Warum sollte ich?
Das kann ich Ihnen nicht erklären, aber tun Sie, was ich Ihnen rate. Fahren Sie zurück und nähern Sie sich nie wieder dem Moor. Da kommt mein Bruder zurück, kein Wort zu ihm. Ja, Orchideen haben wir sehr viele hier im Moor. Aber sie sind fast zu spät gekommen, um sie noch in ihrer ganzen Schönheit zu bewundern.
Ach, Beryl, ich war hinter einer Zyklopides her. Die sind sehr selten, besonders im Spätherbst. So schade, dass ich sie nicht erwischt habe.
Ich sagte Sir Henry gerade, dass es ziemlich spät ist.
Sir Henry? Glaubst du, dieser Herr ist...
Ich dachte, es sei Sir Henry Baskerville.
Nein, ich bin nur Dr. Watson, Miss Stapleton.
Sir Henrys Freund.
Dann war unsere Unterhaltung also ein Missverständnis.
Unterhaltung?
Ich sprach mit Dr. Watson. Als sei er hier wohnhaft und nicht nur ein Besucher. Für ihn muss es ziemlich gleichgültig sein, ob er die Orchideen noch in ihrer vollen Schönheit bewundern kann oder nicht. Aber Sie kommen doch mit zum Merripot House, Dr. Watson, nicht wahr?
Ein anderes Mal, Miss Stapleton. Ich muss mich jetzt wirklich auf den Rückweg machen. Es war mir eine große Freude, Sie kennenzulernen. Was ist denn, Miss Stapleton?
Ich bin den ganzen Weg gelaufen, um Sie einzuholen. Aber ich darf mich nicht aufhalten, sonst bemerkt mein Bruder meine Abwesenheit.
Ja, was gibt es denn?
Ich wollte mich nur entschuldigen, dass ich Sie versehentlich für Sir Henry hielt. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe.
Wie könnte ich das vergessen, Miss Stapleton? Ich bin Sir Henrys Freund. Bitte sprechen Sie offen mit mir. Sagen Sie mir, was Sie gemeint haben, dann werde ich Sir Henry Ihre Warnung ausrichten.
Sie kennen die Legende von dem Hund.
Ja, aber ich glaube nicht daran.
Aber ich. Wenn Sie Einfluss auf Sir Henry haben, nehmen Sie ihn fort von dieser Stätte, die für seine Familie immer verhängnisvoll gewesen ist. Mehr kann ich nicht sagen.
Dann sagen Sie mir nur noch, Miss Stapleton, wenn das alles ist, was Sie mir vorhin mitteilen wollten, warum durfte Ihr Bruder es dann nicht hören?
Meinem Bruder liegt sehr daran, dass Baskerville Hall bewohnt ist. Er glaubt, damit wäre den armen Leuten im Moor gedient. Er würde sehr böse, wenn er wüsste, dass ich Sir Henry zu veranlassen suche, fortzugehen. Aber ich habe getan, was ich konnte. Jetzt muss ich zurück. Leben Sie wohl.
So. Baskerville Hall, den 13. Oktober. Mein lieber Holmes, wenn du die letzten Tage keinen Bericht von mir erhalten hast, so deshalb, weil es nichts von Bedeutung gab. Jetzt aber wird es Zeit, dass ich dir einige Einzelheiten mitteile. Die erste handelt sich um den entsprungenen Sträfling im Moor. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass er endgültig das Weite gesucht hat. Es dürfte dich übrigens interessieren, dass unser Freund Baskerville offenbar ein Auge auf unsere schöne Nachbarin geworfen hat. Kürzlich waren wir zum Frühstück im Merripit House eingeladen und sie ist wirklich eine äußerst faszinierende schöne Frau. Sie hat etwas, das sehr von der nüchternen Art ihres Bruders absticht, welcher sich meiner Beobachtung nach mehrmals bemühte, zu verhindern, dass die beiden allein bleiben. Jetzt aber zu wichtigeren Dingen. Du weißt, dass ich nicht sehr tief schlafe. Und seit ich...
Ah, da sind Sie ja, Watson.
Oh, guten Morgen, Sir Henry.
Morgen.
Gerade wollte ich Holmes von einer Beobachtung in der letzten Nacht schreiben.
Ach so?
Ja, ich habe nur auf Ihre Rückkehr gewartet, um es auch Ihnen zu erzählen.
Letzte Nacht?
Ja, ja. Sie müssen wissen, Sir Henry, dass ich nicht sehr tief schlafe. Und gegen 2 Uhr morgens hörte ich jemand an meinem Zimmer vorbeischleichen. Ich öffnete die Tür und warf einen Blick auf den Korridor hinaus. Dort sah ich den langen, schwarzen Schatten eines Mannes mit einer Kerze in der Hand. So. Ich wusste sofort, es war Barrymore.
Ach, Barrymore.
Ja, ich wartete, bis er außer Sicht war und folgte ihm dann. Mhm. Er betrat einen der unmöblierten Räume am Ende des Balkons. Ich schlich so leise ich konnte den Gang entlang und spähte ins Zimmer.
Ja, und?
Barrymore stand am Fenster und hielt die Kerze gegen das Glas.
Ach.
Ja, einige Minuten lang starrte er auf das schwarze Moor hinaus, dann löschte er die Kerze. Ich eilte in mein Zimmer zurück und hörte ihn kurz darauf wieder an meiner Türe vorbeischleichen.
Was ist sonderbar.
Ja.
Ja, ich wusste, dass Barrymore nachts herumgeht.
Ach.
Ich habe ihn auch einige Male gehört. Ja, genau zur selben Stunde.
Nehmen Sie an, dass er jedes Mal zum gleichen Zweck unterwegs ist.
Möglich. Aber dann sollten wir ihn im Auge behalten und feststellen, was er treibt. Das würde Sherlock Holmes doch sicher auch tun, nicht wahr?
Ja, bestimmt.
Also, dann bleiben wir heute Abend in meinem Zimmer auf und warten, bis er vorbeikommt.
Ja, aber wenn wir ihn beide verfolgen, hört er uns womöglich.
Ja, das müssen wir riskieren.
stellen Sie die Lampe lieber kleiner, Sir Henry.
Gut. Jetzt müsste er kommen.
Hören Sie?
Barrymore! Oh, was treiben Sie da am Fenster?
Nichts, Sir. Ich gehe nachts immer noch mal herum, um zu sehen, ob die Fenster alle zugemacht sind.
Barrymore, wir wollen die Wahrheit wissen.
Ich habe nichts getan, Sir. Nur eine Kerze ans Fenster gehalten. Bitte fragen Sie nicht, warum, Sir Henry.
Er wollte ein Signal geben. Geben Sie mir die Kerze, Barrymore.
Nein, Sir. So.
Jetzt halte ich sie ans Fenster. Dann werden wir ja sehen, ob jemand antwortet. Da hinten. Das winzige gelbe Licht. Da. Auf dem Moor.
Das ist nichts, Sir. Ich versichere Ihnen,
Bewegen Sie die Kerze hin und her, Watson. Da. Das andere Licht bewegt sich auch. Also, Barrymore, wer ist das da draußen und was sollen diese Signale?
Ich sage nichts.
Wie Sie wollen. Ich werde Sie aus dem Haus jagen. Ihre Familie lebt schon seit mehr als 100 Jahren mit der meinen unter einem Dach und jetzt entdecke ich sie bei einem Komplott gegen mich.
Oh nein, Sir, nicht gegen Sie.
Mrs. Barrymore, ach, Sie wissen also auch Bescheid.
Meine Schuld ist es, Sir Henry.
Mrs. Barrymore, ich will die Wahrheit wissen und zwar rasch.
Mein Mann hat alles nur für mich getan, Sir. Das ist mein armer Bruder da draußen im Moor und er ist am Verhungern. Das Licht ist das Signal, dass sein Essen bereit ist und sein Signal zeigt uns, wo wir es hinbringen sollen.
Ach, und wer ist Ihr Bruder?
Selten.
Was, der entflohene Sträfling?
Ja, mein Mädchenname ist Selten, Sir. Mein Bruder wusste, dass ich hier wohne und ihm meine Hilfe nicht versagen würde. Als sie dann eintrafen, dachten wir, er wäre im Moor am sichersten und durch diese Signale vergewisserten wir uns jede Nacht, dass er noch da war. Das ist alles, Sir Henry. Hm.
Gehen Sie jetzt. Beide. Morgen früh sprechen wir weiter darüber.
Yes.
Ja, Sir.
Hm? Was sagen Sie dazu?
Sehen Sie mal, da draußen. Er signalisiert noch immer. Sehen Sie?
Ja. Wie weit ist er wohl entfernt?
Nicht mehr als 2 bis 3 Kilometer.
Kommen Sie mit, Watson. Ich will mal sehen, ob ich den Kerl nicht kriege.
Wundert mich eigentlich, dass er es wagt, die Kerze brennen zu lassen.
Vielleicht hat er sie so aufgestellt, dass man sie nur von Baskerville Hall aus sehen kann. Wir müssen schnell herankommen und ihn überraschend packen.
Ja. So weit kann es ja nicht mehr sein. Was ist denn das zum Teufel?
Ein Heulen im Moor. Ich habe es schon mal gehört.
Heulen eines Hundes. Wie nennen Sie das hier?
Die Leute sagen, das ist der Hund von Baskerville. Stapleton sagt, es ist das Geräusch des Wassers im Sumpf.
Nein, das war ein Hund. Sollte an all diesen Geschichten doch etwas Wahres sein? In London haben wir noch darüber gelacht, aber wenn man hier draußen im dunklen Moor steht und dieses Heulen hört... Also ich bin kein Feigling, Watson, aber...
Sollen wir umkehren?
Nein. Verdammt nochmal, wir sind gekommen, um den Kerl zu kriegen. Und wenn alle Teufel der Hölle auf dieses Moor losgelassen sind, wir werden ihn auch kriegen. Kommen Sie.
Ich kann die Kerze genau sehen. Sie steckt zwischen den Felsen da.
Ja. Und ist das nicht auch der Kerl da? Da. Das Licht fällt doch auf sein Gesicht.
Ja, ich sehe ihn. Ich krieche von hinten heran. Wenn Sie mich rufen hören, stürzen Sie sich auf ihn.
Gut.
Na, dann los.
Ach, er hat uns gehört. Bleiben Sie stehen!
Fort ist er. Warum haben Sie ja nicht geschossen, Mensch?
Ich konnte nicht. Einen unbewaffneten Mann auf der Flucht umlegen, das konnte ich nicht. Dort! Sehen Sie mal da drüben. Hä? Da steht doch noch jemand.
Wo? Ich sehe nichts.
Na da! Jetzt ist er verschwunden. Aber Selden war es nicht. Das konnte ich erkennen. Er war viel größer.
Wer soll das denn sonst gewesen sein? Also morgen früh setzen wir uns mit dem Gefängnis in Verbindung. Für heute habe ich genug von dem verfluchten Moor.
Sir.
Barrymore?
Ihr Morgentee, Dr. Watson.
Ach ja, danke.
Sir?
Was gibt's?
Wenn ich Sie einen Augenblick sprechen dürfte, Sir.
Wenn es sich um heute Nacht handelt.
Nein, Sir. Lieber... Nicht direkt jedenfalls.
Also, was dann?
Ich hätte nicht geglaubt, dass Sie meine Offenheit so ausnützen würden, Sir.
Jetzt hören Sie mal, Barrymore, ob es nun der Bruder Ihrer Frau ist oder nicht. Selden ist ein verurteilter Mörder und eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Ich kann Ihnen nur raten, verständigen Sie Selden, dass er sich so schnell wie möglich stellt. Und wenn Sie alles versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen, dann glaube ich, dass Sir Henry Sie behält.
Ich werde alles tun. Vielen Dank, Sir. Wir möchten nicht weg vom Baskerville Hall.
Barrymore?
Ja, Sir.
Augenblick noch. Ich sah gestern Nacht ganz deutlich noch eine Gestalt im Moor. Einen großen Mann.
Und Hager. Den habe ich auch gesehen, Sir. Ich sprach auch mit Selden darüber. Er sagte, er hätte ihn selbst schon ein paar Mal gesehen. Allem Anschein nach wohnt er in der letzten Hütte vor der Hügelkuppe.
Ich glaube... Es gibt noch ein Geheimnis in dieser Gegend. Wie ist denn das Wetter heute?
Gut, Sir. Für die Jahreszeit?
Dann werde ich mich zur Abwechslung einmal bei Tageslicht ins Moor begeben und mir die Hütte an der Hügelkuppe ansehen. Ist hier jemand? Ist hier jemand?
Ein wunderschöner Morgen, mein lieber Watson.
Holmes!
Auch vergiss nicht, dass du einen Revolver in der Hand hast.
Holmes! Nie im Leben habe ich mich so über ein Wiedersehen mit dir gefreut.
Ja, oder gewundert, was? Ja, die Überraschung war keineswegs einseitig, das kannst du mir glauben. Ich hätte nicht erwartet, dass du mein Versteck entdecken würdest.
Ja, aber wie um alles in der Welt kommst du hierher? Ich dachte, du bist in London.
Ja, genau das solltest du auch denken, mein lieber Watson. Du hast mir unschätzbare Dienste erwiesen, in diesem wie in vielen anderen Fällen.
Und meine Berichte. Jetzt liegen sie ungeöffnet in der Baker Street.
Im Gegenteil, mein lieber Watson, deine Berichte sind hier, in meiner Tasche.
Ah.
Und eingehend studiert, das kannst du mir glauben.
Ja, aber
ich habe alles sorgfältig organisiert und sie erreichten mich mit nur 24 Stunden Verspätung. Darf ich dir zu dem Geschick und der Umsicht gratulieren, mit der du diese außergewöhnlich schwierige Aufgabe angepackt hast?
Ja, danke
schön. Nur eine Kleinigkeit, ja? Scheinst du übersehen zu haben.
Das hätte ich mir ja denken können.
Es handelt sich um Mrs. Laura Lyons, die in Combe Tracy wohnt.
Nie von ihr gehört.
Na, das wusste ich. Die hiesigen Gerüchte sind dir offensichtlich nicht zu Ohren gekommen. Gerüchte, dass zwischen dieser Dame und Mr. Stapleton eine intime Beziehung besteht.
Ah.
Wenn ich diese Tatsache nur dazu benutzen könnte, seine Frau...
Seine Frau?
Ja, die Dame, die hier als Miss Stapleton bekannt ist.
Beryl Stapleton ist seine...
Richtig.
Ah, ja, was soll das bedeuten?
Es bedeutet, dass er voraussah, wie viel nützlicher sie ihm sein würde, wenn er sie als seine Schwester ausgibt.
Dann ist also Stapleton der Mann, den wir suchen.
Mhm.
War er es, der Sir Henry in London folgte?
Ich glaube ja. Du hast mir sehr geholfen, Watson. indem du mir so gewissenhaft über ihn berichtet hast. Er war tatsächlich früher einmal Lehrer in Nordengland und nach der Schließung der Schule unter skandalösen Umständen mit seiner Frau verschwunden. Die Beschreibung passte genau auf ihn. Und als ich noch hörte, dass der Vermisste sich der Insektenkunde widmete, da war die Identifizierung abgeschlossen.
Ja, und was hat diese Mrs. Rora Lyons damit zu tun?
Ich erzählte ihr die Wahrheit über Stapleton und seine Frau. Sie antwortete mit einer Flut von Anschuldigungen, einschließlich eines Berichtes über ihre Beziehung zu dem verstorbenen Sir Charles Baskerville.
Ach, das ist ja interessant.
Sie war, was man so die Favoritin dieses Herrn nennt. Dann heiratete sie, machte aber in den letzten Jahren die Bekanntschaft von Stapleton. Und in der Annahme, dass er selbst Junggeselle sei und nichts dagegen hätte, sie zu heiraten, falls sie frei wäre, beschloss sie, sich von ihrem Mann, den sie nicht mehr mochte, scheiden zu lassen. Zu diesem Zweck schrieb sie an Sir Charles und bat ihn angedenk ihrer alten Freundschaft um Geld. Ja, sie forderte ihn nachts zu einem Rendezvous am Gatter auf, das von der Eibenallee ins Moor führt.
Und in der Nacht kam er um.
Ja, ja, großartig. Watson, nein, großartig. Die Luft hier im Moor hat dir sehr gut getan. Die beiden trafen sich jedoch nicht.
Nicht?
Nein, nicht. Stapleton ließ sie nicht hingehen.
Warum denn nicht? Das begreife ich nicht. Was hat Stapleton denn vor?
Einen Mord, Watson. Einen kaltblütigen, vorsätzlichen Mord.
Aber...
Frag jetzt nicht nach Einzelheiten. Meine Fäden ziehen sich über seinem Haupt zusammen. Nur eine Gefahr droht uns. Dass er zuschlägt, bevor wir so weit sind. Noch ein Tag, höchstens zwei. Und mein Beweismaterial ist komplett. Bis dahin bewache Sir Henry so gewissenhaft wie... Der Hund. Schnell, Watson. Von dort drüben kam es her. Wenn wir nur nicht zu spät kommen. Hier, Watson. Hier liegt einer.
Es ist Sir Henry.
Bist du sicher?
Ja, ich erkenne ihn an seinem Tweedanzug. Sein Schädel ist eingeschlagen. Er ist tot, Holmes.
Dreh ihn um.
Großer Gott.
Es ist nicht Sir Henry.
Selten ist es. Der Sträfling.
Sir Henrys Anzug hat ihm das Leben gekostet. Barrymore muss ihm den Anzug mit dem Essen hinausgeschmuggelt haben. Der Hund ist auf den Geruch irgendeines Gegenstandes von Sir Henry angesetzt worden. Ja, ja, wahrscheinlich den Stiefel, den man ihm im Hotel gestohlen hatte. Ja. Er witterte selten und verfolgte ihn. Der Sträfling rannte davon, fiel hin und zerschmetterte sich den Schädel am Felsen.
Dann gibt es also den Hund.
Ja, es gibt einen Hund, Watson. Da kommt jemand.
Wer? Ach, Dr. Watson, sind Sie es wirklich?
Ja. Sie sind der Letzte, den ich zu dieser späten Stunde im Moor vermutet hätte.
Namen Stapleton.
Ja, aber wer ist denn das? Doch nicht unser Freund Sir Henry.
Selten ist es. Der entsprungene Sträfling.
Schrecklich. Wie ist er denn umgekommen?
Er scheint auf den Felsen gestürzt und sich den Schädel zerschlagen zu haben. Mein Freund und ich hörten seinen Schrei.
Haben Sie sonst noch was gehört? Außer dem Schrei?
Nein. Und Sie?
Ich? Nichts.
Warum fragen Sie dann?
Ach, Sie wissen ja, was man hier so alles erzählt über einen gespenstischen Hund und sein Heulen. Ich wollte nur wissen, ob Sie heute Nacht etwas Derartiges gehört haben, Mr. Sherlock Holmes.
Oh, Sie haben mich schnell erkannt, Mr. Stapleton.
Oh, wir erwarten Sie schon, seit Dr. Watson ankam.
Kein angenehmer Eindruck, den ich morgen mit nach London zurücknehme.
Ach, Sie verlassen uns morgen schon wieder?
Das ist meine Absicht.
Ich hoffe, Ihr kurzer Besuch hat etwas Licht in die Dinge geworfen, die uns so erschrecken.
Ja, man hat nicht immer den Erfolg, den man sich erhofft. Ein Detektiv benötigt Tatsachen, nicht Legenden oder Gerüchte.
Ja, ich würde vorschlagen, wir tragen den Toten in mein Haus. Aber dann bekommt meine Schwester einen furchtbaren Schreck. Ich denke, wenn wir ihm etwas über den Kopf legen, kann er bis zum Morgen hier liegen bleiben.
Ja, gehen Sie nur, dafür sorgen wir schon.
Vielleicht sehen wir uns einmal wieder, Mr. Holmes. unter glücklicheren Umständen.
Gute Nacht, Mr. Stapleton.
Gute Nacht.
Was für ein unverfrorener Kerl, Watson. Wie schnell er sich wieder gefangen hat, als er merkte, dass der falsche Mann seinem infamen Plan zum Opfer gefallen war.
Holmes, warum kommst du nicht mit nach Baskerville Hall? Da Stapleton dich nun mal gesehen hat, brauchst du dich auch nicht mehr zu verbergen.
Richtig, Watson. Aber Sir Henry dürfen wir nur von Seldens Tod, nichts von dem Hund erzählen.
Tja, ich werde Seldens Tod wohl den Barrymores beibringen müssen.
Hm? Ich habe mir erlaubt, das selbst zu übernehmen, Sir Henry.
Oh, danke, Watson.
Ach, das ist aber... Na, ja, diese Porträts hier an der Wand, die sind ja wirklich großartig.
Das freut mich zu hören. Ich kenne mich besser mit Pferden aus als mit Bildern.
Ja, alles Familienporträts, nehme ich an.
Ja, ja. Barrymore hat sie mir alle genau erklärt. Also der mit dem Fernrohr ist Admiral Baskerville, der unter Rodney in Westindien diente. Und der Mann mit der blauen Jacke und der Papierrolle, das ist Sir William Baskerville.
Ja, und der Kavalier mir gegenüber, in schwarzem Samt mit Spitze?
Hugo Baskerville. Mhm. Ja, der ist die Ursache allen Übels. Seit seiner Zeit besteht das Gerücht mit dem Hund von Baskerville.
Und gerade der sieht so ruhig und sanft aus. Also den hätte ich mir viel robuster und brutaler vorgestellt.
So, tja, Name und Datum 1647 stehen hinten auf der Leinwand. So, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich möchte doch noch mit dem Barrymore sprechen.
Ist ein wirklich interessantes Porträt, Watson. Gleicht er jemandem, den du kennst?
Tja, um das Kinn herum hat er was von Sir Henry.
Einen Anflug vielleicht. Aber wenn ich nun das lange Haar und den Hut mit meinem Arm zudecke. So.
Nein. Stapleton. Wie er lebt und lebt.
Nicht wahr? Wie aus dem Gesicht geschnitten. Also ist Stapleton ein Baskerville.
Mit Absichten auf die Erbschaft.
Stimmt.
Ja.
Dieses Bild liefert uns ein entscheidendes Glied in der Kette. Wir haben ihn, Watson. Guten Morgen, Sir Henry.
Guten Morgen.
Soviel ich weiß, sind Sie heute zum Abendessen bei unseren Freunden, den Stapletons, eingeladen?
Ja, ja, Dr. Watson auch. Und ich hoffe, Holmes, Sie kommen mit.
Leider. Watson und ich müssen nach London zurück.
Oh, das ist schade.
Ihren Freunden bestellen Sie bitte, dass wir sehr gern mitgekommen wären, aber dass dringende Angelegenheiten unserer Anwesenheit in London erfordern.
Schade, schade. Ja, wann wollen Sie denn fahren?
Gleich nach dem Frühstück.
Ich hätte große Lust, mit Ihnen zu fahren. Sagen Sie, warum muss ich eigentlich noch hier bleiben?
Weil Sie mir versprochen haben, alles zu tun, was ich Ihnen rate. Und ich rate Ihnen, heute Abend zu den Stapletons zu fahren, Ihren zwei Spänner jedoch gleich zurückzuschicken und doch zu erzählen, dass Sie beabsichtigen, zu Fuß nach Hause zu gehen.
Mitten in der Nacht? Durch das Moor?
Es ist entscheidend, Sir Henry.
Oh, dann werde ich es tun, ja.
Und wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, halten Sie sich an den direkten Weg, der vom Mary Pitt House über das Moor zur Grimpen Road führt. An Ihren ganz normalen Heimweg.
Ja, verlassen Sie sich auf mich.
Ja, und jetzt darf ich Sie noch bitten, uns einen Wagen zu bestellen, der uns zum Bahnhof bringt.
Was soll denn das alles, Holmes? Erst rasen wir so schnell wir können zum Bahnhof, kaufen Billets, steigen in den Zug nach London und schleichen dann auf der anderen Seite gleich wieder raus. Was soll das?
Dass man uns weit vom Schuss im Zug nach London vermutet, mein lieber Watson. So, und jetzt holen wir unseren alten Freund Inspektor Lestrade ab, der in wenigen Minuten aus London hier eintrifft. Sein Telegramm als Antwort auf meines habe ich soeben am Bahnhof in Empfang genommen. Ah, da ist sein Zug schon. Hier sind wir, Inspektor.
Ah, Mr. Holmes, Dr. Watson. Ich habe auf Ihren Wunsch einen Haftbefehl mitgebracht. Was gibt's denn eigentlich?
Der größte Coup seit Jahren, Lestrade. Aber wir haben noch etwas Zeit. Sofort nach Einbruch der Dunkelheit begeben wir uns ins Moor. Bleiben wir einen Augenblick stehen. Die Lichter da vor uns sind das Merripit-Haus. Sind Sie bewaffnet, Inspektor?
Ja, ich bin auf alles vorbereitet.
Watson, du kennst das Haus. Zeig uns, wo wir durchs Fenster hineinsehen können. Aber sorge dafür, dass die Stapletons nichts merken.
Ja, wartet.
Kannst du jemand erkennen, Watson?
Ich sehe nur Sir Henry und Stapleton. Die Frau ist nicht da.
Wo kann sie sein? Sonst ist nirgends Licht.
Verstehe ich nicht.
Es wird neblig.
Ach, verdammt. Inspektor, das könnte meine ganzen Pläne vereiteln. Sir Henrys Leben hängt davon ab, dass er heimgeht, bevor der Weg im Nebel liegt.
In einer halben Stunde sehen wir nicht mehr die Hand vor den Augen.
Sie stehen auf.
Gott sei Dank. Schnell zurück, bevor Sie aus der Haustür kommen.
Sir Henry kommt den Gartenweg entlang. Stapleton ist zu dem Schuppen hinterm Haus gegangen.
Revolver raus.
Da kommt Sir Henry.
Jetzt.
Aufgepasst.
Nein! Nein, oh Gott, nein!
Kommt!
Sir Henry!
Wo ist Stapleton?
Auf und davon. Aber wir finden ihn schon. Da, trinken Sie, Sir.
Danke. Und wo? Wo ist der Hund?
Der Hund von Baskerville ist tot.
Seht euch das an. Auf einen großen Hund war ich gefasst. Aber nicht auf ein derartiges Ungetüm.
Man könnte meinen, seine Lefzen stehen in Flammen. Eine bläuliche Flamme.
Phosphor. Sehr geschickt präpariert. Ist völlig geruchlos, um den Spürsinn nicht zu beeinträchtigen. So, die Beweise haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch den Täter.
Niemand.
Aber hier, ich höre was.
Weg von der Tür. Hände hoch!
Da ist Mrs. Stapleton. Gefesselt und geknebelt.
Befrei sie, Watson.
Ja. Holmes! Sieh mal die Striemen an ihrem Hals. Eine Peitsche.
Ja.
Ist er entkommen?
Der entkommt uns nicht.
Ich meine nicht meinen Mann, Inspektor. Sir Henry, ist er in Sicherheit?
In Sicherheit, Mrs. Stapleton.
Und der Hund?
Ist tot.
Gott sei Dank. Sehen Sie, wie der Lump mich behandelt hat.
Wo finden wir Ihren Mann? Mrs. Stapleton?
Mitten im Krippenmoor ist eine alte Zinnmine. Dort hat er sich schon lange einen Unterschlupf hergerichtet.
Sehen Sie den Nebel draußen, Mrs. Stapleton? Heute Nacht findet niemand den Weg ins Krippenmoor.
Hinein schon. Aber nie mehr hinaus. Thank you.
So. Dein Whisky, Holmes.
Danke, deine Gesundheit, Watson.
Und deine. Na also, ich bin froh, dass wir wieder in der Baker Street sind. Nach diesem schauerlichen Moor.
Da kann ich dir nur beipflichten, mein lieber Watson. Nur, dass die Sache eigentlich gar nicht so kompliziert war. Ich habe jetzt einwandfrei festgestellt, dass Stapleton ein Baskerville war. Und zwar ein entfernter Verwandter von Sir Charles, von dem man annahm, er sei in Südamerika kinderlos gestorben. Als er nach England zurückkehrte, entdeckte Stapleton, um seinen Decknamen beizubehalten, dass nur zwei Menschen zwischen ihm und dem wertvollen Besitz standen. Er ließ sich in unmittelbarer Nähe des Familienbesitzes nieder und bemühte sich um die Freundschaft von Sir Charles Baskerville. Der alte Mann selbst muss ihm von dem legendären Hund erzählt und damit auf seinen teuflischen Plan gebracht haben. Stapleton wusste, dass das schwache Herz von Sir Charles einen so heftigen Schreck nicht überleben würde. Erfinderisch wie er war, erkannte er sofort die Möglichkeit, einen Mord zu begehen, ohne große Gefahr zu laufen, dass dem Täter irgendwelche Schuld zugeschrieben würde. Den gefassten Plan führte er mit bemerkenswerter Raffinesse durch. Ein anderer hätte sich mit einem scharfen Hund begnügt. Die Anwendung künstlicher Effekte, um das Vieh teuflischer zu gestalten, das war wirklich ein genialer Zug.
Ja, ein einziger Komplize, und der konnte ihn nie verraten.
Ja, aber jetzt erschien Sir Henry Baskerville. Stapletons erste Idee war, ihn schon in London zu beseitigen. Mit Bart verkleidet folgte er Dr. Mortimer hierher in die Baker Street, dann zum Bahnhof und endlich ins Hotel, wo Sir Henry absteigen wollte. Seine Frau, die mit ihm in London gewesen sein muss, hatte eine dunkle Ahnung von seinen Machenschaften, war aber so eingeschüchtert, dass sie es nicht wagte, Sir Henry aufzusuchen und ihn zu warnen.
Und dann war sie es also, die mit den ausgeschnittenen Worten den Warnbrief zusammensetzte.
Ja, die schöne Beryl. Aber weiter. Stapleton musste jetzt unbedingt eines Kleidungsstückes von Sir Henry habhaft werden, um, wenn nötig, den Hund auf ihn ansetzen zu können.
Und deshalb also der gestohlene Stiefel. Mhm. Ja, und wie kam es, dass der erste Schuh zurückgebracht und ein anderer genommen wurde?
Na, der erste Schuh war noch neu und nie getragen. Er war für Stapletons Zwecke nutzlos. Er wurde gegen einen anderen ausgetauscht.
Ah, ja, ich verstehe.
Ja, und dann hatten wir den Besuch von Sir Henry und Dr. Mortimer, beschattet von Stapleton in seiner Droschke. Ein gutes Beispiel seiner Geistesgegenwart, dass er uns so glänzend entkam. Von diesem Moment an wusste er, dass ich den Fall in London übernommen hatte und dort keine Chancen mehr für ihn waren. Er kehrte nach Dartmoor zurück und erwartete Sir Henrys Ankunft in Baskerville Hall. Als du mich im Moor ausfindig machtest, hatte ich schon nicht zuletzt dank deiner ausgezeichneten Berichte ein umfassendes Bild von der ganzen Angelegenheit. Ja, nur, wie gesagt, mir fehlten alle Beweise. Es war unumgänglich, Stapleton in flagranti zu ertappen. Dazu brauchte ich Sir Henry. Ich musste ihn einer schweren Gefahr aussetzen, um meine Beweiskette zu vervollständigen und Stapleton in sein eigenes Verderben ins Grimpenmoor zu jagen.
Ja, wie mir Dr. Mortimer sagt, wird Sir Henry die Folge des Schocks bald überwunden haben. Möcht nur wissen, ob er seine Gefühle für Mrs. Stapleton auch so leicht überwindet. Ja, aber warum eigentlich? Stapleton ist ja tot und sie ist frei. Wie wird das wohl ausgehen, Holmes? Hm? Was meinst du?
Mein lieber Watson, du weißt die Vergangenheit und die Gegenwart. Das ist mein Gebiet. Aber was jemand in Zukunft unternehmen wird, das kann kein Mensch sagen. Da darfst du von mir keine Antwort erwarten.
Der Bayerische Rundfunk brachte ein Kriminalhörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte, Der Hund von Baskerville von Sir Arthur Conan Doyle, aus dem Englischen übertragen von Ruth von Markart und John Lackland, für den Funk bearbeitet von Michael Hartwig. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes, Peter Passetti. Dr. Watson, Joachim Wichmann. Sir Henry Baskerville, Martin Benrath. Stapleton, Kurt Meisel. Beryl Stapleton, Gisela Uhlen. Barrymore, Hans-Ernst Jäger. Mrs. Barrymore, Marlies Schönau. Dr. Mortimer, Erik Schumann. Inspektor Lestrade, Harry Kahlenberg. Außerdem wirkten mit Wolfgang Dörig und Fridtjof Virok. Musik Herbert Jatschik. Ton und Technik Heinz Sommerfeld und Irmgard Ringseisen. Assistenz Alexander Malachowski. Regie Heinz Günther Stamm.
Und jetzt eine Podcast-Empfehlung.
Mein Name ist Sherlock Holmes.
Ich bin Dr. Watson.
Und wenn Sie jetzt noch ein weiteres Sherlock-Holmes-Hörspiel aus der Klassikerserie des Bayerischen Rundfunks hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Der blaue Karfunkel oder Die Weihnachtsgans aus dem Jahr 1962. Natürlich mit Peter Passetti und Klaus Behrendt und als Gast Hans Clarin. Und da geht es um einen kostbaren Diamanten, der urplötzlich im Inneren einer Festtagsgans gefunden wird. Mein Name ist Bastian Pastewka und ich präsentiere Ihnen dieses Hörspiel ab sofort im Krimi-Podcast Kein Mucks in der ARD-Audiothek.
Großartig, deine Chronik, mein lieber Watson. Jeder Satz hat mich tief ergriffen.